Also insofern hat dieses System Jutmann gestützt von der Politik eine wichtige Funktion erfüllt, nämlich einen schwarzen Fleck sozusagen zu besetzen, wo die Gesellschaft sagen konnte, hier ist doch die Gesellschaft verantwortlich, die hat sich darum gekümmert und hier gibt es etwas, so eine Art Schatten, woran wir uns sozusagen in die Sonne setzen können und sagen, wir sind auf der richtigen Seite.
3 Jahrzehnte lang prägte die Medizinerin Ingeborg Jutmann die Kinder- und Jugendfürsorge in Salzburg. Sie hat ein System der Abwärtsspirale geschaffen und damit Biografien tausender Kinder bis ins Erwachsenenalter vorgezeichnet. Über die herabwürdigenden Gutachten, die seelischen und körperlichen Verletzungen der Betroffenen und wie dieses System so lange bestehen konnte, hören Sie in dieser Podcast-Folge.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir in diesem Podcast Orte mit dunkler oder geheimnisvoller Geschichte in Stadt und Land Salzburg. Wir haben ja derzeit eigentlich eine Sendepause, aber aufgrund aktueller Forschungsergebnisse der Uni Salzburg zur Kinderbeobachtungsstation in Taxam haben wir diese Folge nun zwischengeschaltet. Im kommenden Jahr werden wir aber mit einer neuen Podcast-Staffel zurückkehren. Und, das darf ich an der Stelle auch schon verraten, mit einem Buch. Es werden im Salzburger Verlag Anton Pustet viele der bisher veröffentlichten Schattenorte in Buchform erscheinen. Und zwar am 26. Februar 2024 unter dem Titel Schattenorte – Geschichten und Geheimnisse in Salzburg. Ja, wir freuen uns schon sehr. Es ist übrigens auch schon online vorbestellbar. Also Sie finden es auch schon im Netz. Im Frühjahr dann gerne mehr dazu. Ich sehe sie heute noch vor mir mit ihren roten Nägeln, den roten Lippen, den rotblonden Haaren, wie sie sagt, du bist so etwas Stures, ich könnte dich erschlagen. Sie war eine Hexe. Die Hexe, das sollte die Medizinerin Ingeborg Jutmann sein. Die Beschreibung stammt von einer Betroffenen, die in den 1950er und 60er Jahren in der Kinderfürsorge in Salzburg war. Sie galt als schwer erziehbar und konnte demnach nicht zu Hause leben. Sie war sozusagen im System Jutmann gefangen. Was das bedeutet, erfahren Sie in dieser Folge, in der wir uns mit der Geschichte der sozialen Kinder- und Jugendarbeit in Salzburg beschäftigen. Der Ort konzentriert sich auf Taxham, wo sich heute das Sozialpädagogische Zentrum des Landes Salzburg befindet. Es war eine wichtige Schaltzentrale der Fürsorge. Von dort aus sind die Kinder oftmals in weitere Heime verschickt worden. Auch das waren nicht selten Schattenorte für viele tausende Kinder. Ingeborg Jutmann steht mittlerweile mit ihrer Gutachterinnentätigkeit in Kritik. Sie hat die Kinder darin abgewertet, auf körperliche Merkmale reduziert. Es gibt auch Erzählungen über körperliche und seelische Gewalt. Hier ist vorweg zu betonen, dass es überwiegend um diesen Zeitraum, also von Mitte der 1950er bis Mitte der 1980er Jahre geht. Mit der heutigen Einrichtung sind die Geschehnisse von damals nicht in Verbindung zu bringen. Auf die weitere Geschichte des Hauses wird am Ende des Podcasts aber natürlich auch eingegangen. Wir beginnen die Geschichte in Antering im Flachgau. Dort wird Ingeborg Jutmann im Jahr 1922 geboren. Sie war die Tochter von Otto Jutmann, der als Gesellschafter der Gebus Lokomotiven-Konstruktions- und Vertriebsgesellschaft nach Wien übersiedeln musste. Otto Jutmann war bereits 1933 NSDAP-Mitglied und Mitglied der SA, also der Sturmabwehr. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich machte er Karriere in der Steyr Daimler Puch AG als Betriebsleiter des Nibelungenwerks St. Valentin. Das war eines der größten Panzerwerke im Deutschen Reich. Noch sehr jung, nämlich mit 19 Jahren, tritt auch Ingeborg Jutmann im Jahr 1941 in die NSDAP ein. Die Quellenlage zu ihrer Biografie, vor allem in den frühen Jahren, ist dünn. Ich habe mit Historiker Robert Hoffmann gesprochen. Er hat gemeinsam mit seinen Kolleginnen Ingrid Bauer und Christina Kubek die Fürsorgeeinrichtungen in Salzburg beforscht, nämlich im Auftrag des Landes Salzburg. Die Ergebnisse wurden bereits 2013 in einer Publikation unter dem Titel Abgestempelt und ausgeliefert veröffentlicht.
Also sie ist, soweit man das nachverfolgen kann, wir haben natürlich kaum Quellen über ihre jungen Jahre, sie hat, glaube ich, in den frühen 40er Jahren zu studieren begonnen in Wien. Und das Nächste, was man von ihr dann weiß, ist, dass sie ein Entnazifizierungsverfahren gehabt hat und eine kurze Zeit, also vom Weiterstudium nach 45 gesperrt war. Aber ihr Vater war ein bekannter nationalsozialistischer Wirtschaftsfunktionär, der sich 1945 dann in den Selbstmord geflüchtet hat. Sie selbst kann man nur beurteilen durch das, was sie dann später schriftlich niedergelegt hat und wie sie eben im Rahmen der Jugendfürsorge agiert hat. Und da kann man sicherlich sagen, dass sie zumindest in weiten Teilen geprägt war in ihrer Terminologie und auch in ihrem Handeln durch durchaus in einer Kontinuität zur NS-Zeit stehenden Kriterien der Jugendfürsorge. Die Jugendfürsorge der NS-Zeit in Salzburg ist leider nicht sehr gut erforscht, aber wir wissen immerhin, dass auch aus Salzburg aus erbbiologischen, rassistischen Gründen, ich glaube, es waren 19 Kinder, in den Spiegelgrund nach Wien geschickt wurden und dort zum größeren Teil der NS, der Euthanasie, zum Opfer fielen. Also es hat diese NS-Jugendfürsorge in Salzburg gegeben, ohne dass man so hier aber das System bis jetzt noch ganz genau erforscht hätte.
Also wir halten fest, Ingeborg Jutemann war frühes NSDAP-Mitglied. Im selben Jahr 1941 begann sie ihr Medizinstudium an der Universität Wien. Nach Kriegsende wechselte sie nach Graz, wo sie aber wegen vermeintlicher Zugehörigkeit zur NSDAP, so steht es auch in ihrer Personalakte, für ein Jahr aus dem Studium ausgeschlossen worden ist. Im Jahr 1947 konnte sie ihr Studium dann aber fortführen und ein Jahr später in Wien abschließen. Danach begann sie noch in Wien ihre Ausbildung als Kinderfachärztin. Dabei lernte sie von einem bekannten Kinderarzt und Heilpädagogen, der auch Laien ein Begriff ist, nämlich Hans Asperger. Er war der Erste, der das Asperger-Syndrom beschrieben hat, eine Form des Autismus. Mittlerweile ist aber auch er in Kritik geraten, wenngleich das in der breiten Öffentlichkeit oft nicht so bekannt ist. Während der NS-Zeit gehört der Asperger nämlich einer 7-köpfigen Kommission an, die etwa 200 beeinträchtigte Kinder kategorisieren sollte. Das hat ihr weiteres Schicksal auf fatale Weise entschieden. 35 Kinder wurden als aussichtslose Fälle eingestuft und in der Folge in die Jugendfürsorgeanstalt am Spiegelgrund auf dem Gelände der Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof in Wien überstellt. Sie wurden dort alle ermordet. Insgesamt starben dort 800 Kinder und Jugendliche. Da Asperger aber nicht direkt am Spiegelgrund tätig war, konnte er auch nicht für die Morde verantwortlich gemacht werden. Vielmehr hat er die Kinder- und Jugendfürsorge in der Nachkriegszeit maßgeblich beeinflusst. Und so auch Ingeborg Jutemann, wie Historiker Robert Hoffmann schildert.
Sie selbst wurde dann geprägt, glaube ich, in ihrer Methode der Behandlung von Kindern, die zur Jugendfürsorge geschickt wurden, durch das, kann man wiederum sagen, System Asperger. Er war der Leiter der Jugendpsychologischen Klinik in Wien und sie war bei ihm Ärztin, so wie viele andere, sagen wir, Psychologen, die nach dem Krieg oder Kinderärzte, die nach dem Krieg dann in verantwortliche Positionen gerückt sind. Also Hans Asperger war derjenige, der diese Nachkriegsgeneration von Fürsorgeexperten und Expertinnen in Österreich ausgebildet hat. Und er war es auch, der da veranlasst hat, dass sie in Salzburg hier diese Position als Leiterin der Heilpädagogischen Station 1954 bekommen hat.
Ja, so kommen wir nach Salzburg. Aktuell haben sich Wissenschaftlerinnen vom Fachbereich Erziehungswissenschaften der Uni Salzburg mit der Kinder- und Jugendfürsorge in der Nachkriegszeit beschäftigt. Die Ergebnisse sind erst kürzlich im November bei der Fachtagung Der lange Schatten der Pädagogik präsentiert worden. Ich habe mich dazu mit der Sozialpädagogin Birgit Bütow und ihren Forschungsmitarbeiterinnen und Dissertantinnen Vanessa Blaha und Daniela Steinberger im Unipark Nonntal zum Interview getroffen. Wir sprechen zunächst über die Ausgangslage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Sonderfall in Salzburg war nämlich, dass es de facto keine Universität gab. Erst 1962, rund 150 Jahre nach der Auflassung, wurde die Uni Salzburg neu gegründet. Das wirkte sich aber auch auf die Ausbildung der pädagogischen Kräfte und somit auf die Qualität der Kinder- und Jugendfürsorge in Salzburg aus. Vanessa Blaha schildert es folgendermaßen.
Das ganz große Problem damals war, dass einfach die Ausbildungen nicht gut abgesichert waren. Es hat eben keine Pädagogik in dem Sinn gegeben. Universitär konnte nichts angeboten werden. Und somit haben wir einen großen Personalmangel gehabt, der nicht professionalisiert war, beziehungsweise Professionalisierung hat es in dem Sinn nicht gegeben für die Praxis. Und das war dann einfach schwierig, Leute zu finden und auch Leute einzusetzen. Und wir wissen gerade in den Nachkriegsjahren, Salzburg war wie viele andere Städte in Österreich im Aufbau. Wir haben sehr viel Kinderarmut gehabt, sehr viele Kinder, die auf der Straße gelebt haben, zerrüttelte Familien. Und da war doch eigentlich die Fürsorge sehr tätig oder musste sich eigentlich sehr einsetzen. Aber wenn natürlich kein Personal oder gebildetes Personal da war, war das Ganze jetzt schwierig.
Auftritt Asperger und im Fall von Salzburg Auftritt Ingeborg Juttmann. Im Jahr 1954 ist auf Bestreben von SPÖ-Landesrat Josef Weißkind eine heilpädagogische Ambulanz in der Franziskanergasse eröffnet worden. Die Leitung wurde Ingeborg Juttmann übertragen. Ein Jahr später, 1955, ist in Taxham das Landeskinderheim gegründet worden mit einer Kinderbeobachtungsstation für verhaltensauffällige Kinder, die ebenfalls unter der Leitung Juttmanns gefallen ist.
Wenn wir von der Heilpädagogik sprechen, dann sprechen wir von einem System, wie Kinder diagnostiziert worden sind von jeweiligen AkteurInnen. Und Asperger war eben in Wien. Also er hat das Heilpädagogische Institut in Wien eben geleitet und hat von dort aus seine SchülerInnen in ganz Österreich verteilt und fast jedes Bundesland hat eben ein eigenes Heilpädagogisches Institut gehabt. Und sie haben, man kann so sagen, Kinder systematisch diagnostiziert auf Grundlage von ganz stark gesellschaftlichen Normativen, die halt vorgeherrscht haben in der damaligen Zeit und aber auch auf Grundlage von erbbiologischen Anlagungen. Also da haben wir diesen NS-Einfluss, den sie einfach mitgenommen haben. In Salzburg war dann die Ingeborg Juttmann, genau, das war eine Schülerin von Asperger. Sie hat in Graz, also in Wien, begonnen zu studieren, hat dann nach Graz gewechselt, ist aber gleichzeitig zur NSDAP eingestiegen, sage ich jetzt mal so, und hat eine Mitgliedschaft bei der NSDAP gehabt und wurde auch deswegen dann in Graz vom Studium gesperrt, hat aber dann trotzdem abgeschlossen in Wien und hat dann bei Hans Asperger die Ausbildung in Diagnostizieren und Begutachten gemacht. Das heißt, sie hat sich darauf spezialisiert und ist dann mit 54 nach Salzburg gekommen und hat dort eben die heilpädagogische Beobachtungsstation übernommen. Das kann man so ein bisschen ansehen als Gegenspieler, staatlicher Gegenspieler zu diesem katholisch-theologischen Weg, den vorher die Birgit Bütow angesprochen hat. Genau, und sie, kann man sagen, sie ist von der Kinder- und Jugendhilfe angefragt worden, wenn es darum ging, Kinder zu diagnostizieren, zu begutachten und eben auch herauszufinden, wo haben die Kinder die Probleme? Sagen wir mal so, in welche Heime sollten die Kinder kommen? Wenn es um Erziehungsschwierigkeiten gab oder gewisse Auffälligkeiten, wurden die Kinder sozusagen halt von ihr begutachtet und bekamen dann normative Zuschreibungen in verschiedensten Formen. Die Beobachtungsstation in Salzburg bestand aus 12 Betten. Dort wurden die Kinder stationär betreut. Die Ingeborg Juttmann hat selbst einmal geschrieben, die Betreuung von sozial verwahrlosten Kindern bis zum Alter von 15 Jahren. Die Kinder sind dorthin gekommen und wurden dann, es ist unterschiedlich, also bis zu 2 Monate konnten die Kinder dort bleiben, sind die Kinder dort geblieben und wurden dann in verschiedensten Situationen eben beobachtet, beim Spielen, bei Gesprächen, aber auch in Testsituationen. Es wurde sehr viel mit IQ-Tests eben auch gearbeitet. Sie hatte auch den Anspruch, dort den Charakter einer Großfamilie zu wahren, damit eben die Kinder sich sie selbst sein können, damit sie doch besser diagnostizieren kann. Aber so ungefähr diesen Zeitraum kann man sich das vorstellen. Und es waren dort, es war eine Lehrerin dort, es war eine Erziehungsleiterin und 4 Erzieherinnen und eben die Ingeborg Juttmann, die Kinder dann rund um die Uhr beobachtet hat.
Wesentlich war Jutmanns Gutachterinnenfunktion. Sie hat die Kinder beobachtet und Gutachten über sie erstellt. Wurden im ersten Jahr etwa 1000 Kinder von Jutmann diagnostiziert, waren es bis 1963, also in den ersten 8 bis 9 Jahren, etwa 95.000 Gutachten. Und einen Teil davon hat das Forschungsteam durchforstet, wie Daniela Steinberger schildert.
Ja, also wir waren eben im Landesarchiv in Salzburg und haben dort die Mündelakten erhoben. Also wir haben uns das Gesamte natürlich angeschaut, den gesamten Akt, um einfach dieses gesamte Begutachtungssystem, was dahinter steht, zu verstehen. Auch die Machtausübung vom Fürsorgeapparat im Sinne vom Landesjugendamt. Wir haben eben dann auch in manchen Fällen natürlich Schreiben von Eltern drinnen, wo man natürlich dann sieht, die wollen die Kinder wieder zurück. Und dann hat sich natürlich auch noch im Zusammenspiel mit den Heimeinweisungen hat natürlich die Rolle Jutmann auch eine massive Auswirkung gehabt, natürlich, weil sie ja die Gutachten gestellt hat. Aus einer vermeintlichen pubertären Verhaltensauffälligkeit, würde ich es jetzt mal unter Anführungszeichen sagen, haben sich massive Diagnostiken im Sinne von Schizophrenie, Psychopathie sind dann diagnostiziert worden von Jutmann. Also es war auch eine Abwärtsspirale in diesen Gutachten zu sehen, aber andererseits auch in der gesamten Akte im Sinne von Heimeinweisungen. Viele Kinder haben dann die Heime auch wechseln müssen aus verschiedensten Gründen. Dann hat man wieder diagnostiziert, also es sind auch Kinder ganz oft wieder zurückgekommen in die Beobachtungsstationen, zum einen auch zum Franz Wurst nach Klagenfurt oder auch zu Asperger nach Wien. Also man hat da dieses gesamte heilpädagogische System hat da schon auch Österreich, also auch über die Bundesländergrenzen hinweg gewirkt.
Ein Blick in die anonymisierten Akten zeigt eine klare, zum Teil vernichtende Sprache. So schreibt Jutmann etwa Folgendes im Jahr 1955. Kleiner, zarter Bub, krass degenerativ. Zigeunerhaftes Aussehen, doch schon aussehensmäßig deutlich gestört. Intellektuell unterdurchschnittlich. Diagnose, Verwahrlosung, Grenzdebilität, Gefahr der Kriminalität. Im Jahr 1966 notiert Jutmann, großes derbknochiges Mädchen, das wohl später recht plump werden wird. Über eine andere Schülerin schreibt sie Folgendes. Sie störe Tag für Tag das Klassenleben und die Lernarbeit der Mitschülerinnen. Das Kind lernt nicht, was es trotz seiner geringen Begabung noch leisten könnte. Dass unter solchen Umständen noch keine ordentliche Erziehung gewährleistet werden kann, braucht wohl nicht so betont werden. Darum möchte ich aufgrund des vorliegenden Berichtes ersuchen, das Kind, wenn irgendwie möglich, in Fürsorgeerziehung zu nehmen. In den Gutachten sind die Unterschiede zwischen Mädchen und Buben auffallend. Über ein Mädchen notiert Jutmann, mittelgroßes, recht plumpes, vollentwickeltes Mädchen mit primitiven Gesichtszügen. Sie versuche sogar hier über einen schmachteten Schlafzimmerblick zu werben und zu locken. Wie erst, wenn ein Mann in der Nähe wäre? Ausrufezeichen. Die Diagnose lautet primitive, debile, triebhafte und haltschwache Persönlichkeit.
Also ich glaube, sowohl bei den männlichen Mündeln als auch bei den weiblichen Münden handelt es sich immer um tief sitzende erbbiologische Denkweisen, wie sie diagnostiziert worden sind. Und bei den Mädchen, beziehungsweise ja auch bei den Müttern, weil die waren ja meistens diejenigen, die adressiert worden sind, weil sie ja in der Erziehung unzureichend waren, waren immer die Verhaltensweisen ein großes Thema. Also wie haben sie die Mädchen in der Öffentlichkeit verhalten? Und das eines zu dieser Themen war zum Beispiel die Hysterie. Der Hysteriediskurs war damals zu der Zeit ein ganz großer. Also die Mädchen sind als hysterisch beschrieben worden. Sie sind immer auf ihre Emotionen auch reduziert worden. Wie hat ein Mädchen zu sein zu der damaligen Zeit? Und wenn das in das Bild nicht gepasst hat, dann ist sie eben mit einer primitiven, hysterischen Persönlichkeit zum Beispiel geschrieben worden. Der Mutter sind die Muttergefühle zum Kind abgesprochen worden, weil das müsste ja eigentlich so sein, weil es in Natur gegeben, dass die Mutter sich um das Kind kümmert.
Und hier kommt wieder Asperger ins Spiel, wie die Sozialpädagogin Bütow schildert.
Wichtig ist bei ihm auch, dass nicht nur diese Rassenbiologie eine große Rolle spielt, sondern diese Konstitutionslehre, die eine bestimmte Logik nach sich zieht. Ich erkläre es mal ganz kurz anhand der Mädchen. Mädchen wurden von ihm und natürlich dann auch von seiner Schülerin Jutmann entsprechend so diagnostiziert, dass man vom Äußeren, vom Lächeln, vom Aussehen quasi etwas unterstellt hat. Und Asperger hat den Begriff geprägt einer Anhabigkeit. oder einem gewissen Locktyp, was nur Frauen sozusagen und Mädchen sozusagen angeboren an sich haben. Das heißt, sie tun eigentlich nichts, außer dass sie quasi den Täter animieren, das Kind zu vergewaltigen. So, und das meint sozusagen, dass man quasi vom Äußeren ausgehen kann, dass Mädchen quasi so etwas haben, was letzten Endes das Unglück anzieht. Also damit ist eine Opfer-Täter-Verdrehung ganz, ganz typisch im Aspergerschen Denken gewesen, insbesondere was sexualisierte Gewalt anbetrifft.
Und es hat ja dann auch meistens geheißen, das Mädchen soll in eine Erziehungsanstalt, um die Außenwelt vor dem Mädchen zu bewahren. Also das war so ein Standardsatz, den wir in diesen Mündelakten auch gefunden haben.
Und die Buben? Darauf geht Daniela Steinberger ein.
Wie sind Buben auffällig geworden? Meistens als kriminell, Diebstahl, herumstreunen, vagabundieren. Also da wurde zuerst einmal diese Auffälligkeit aufgegriffen. Da hat sich dann natürlich auch nochmal gezeigt, und das war dann natürlich im Zuge der Heimeinweisung, dass man versucht hat, die Burschen sozusagen wieder fürs Leben vorzubereiten im Sinne von der Familienernährer, der Arbeiten, eine Ausbildung abzuschließen, sozusagen der Norm entsprechen, der damaligen, als der patriarchalen Norm, sage ich jetzt einmal, zu entsprechen. Und genau, und das zeigt sich aber dann auch wieder in den Gutachten, weil da die Burschen schon ganz oft so als ja, faul, schlaff, träge beschrieben wurden. Also schon eher so, allein schon die Körperhaltung, also zum Beispiel dieses, man vermisst das bubenhafte Gestrafftsein, so mit dieser Wortwahl, die jetzt beispielsweise Jutmann ja, hatte.
Die Urteile Jutmanns fielen oft nach nur wenigen Begegnungen. Fast immer plädierte sie für mehr Härte, die sie als ein wirksames Erziehungsmittel sah. Dass die Diagnosen, die Jutmann stellte, oft nicht verhältnismäßig waren und große Auswirkungen auf das weitere Leben der begutachteten Kinder hatten, darauf gehen Vanessa Blacher und Birgit Bütow im Gespräch ein.
Es waren jetzt, man muss da gut aufpassen, es sind keine psychischen Störungen, so wie wir das heute in der Psychologie oder in der Psychiatrie diagnostizieren würden. Nämlich ganz im Gegenteil. Es wurde zum Beispiel aus einem Kind, das wegen Schulschwänzen oder Diebstahl auffällig geworden ist und das ist über die Schule gemeldet worden, aus diesem Burschen zum Beispiel wurde, oder auch von den Mädchen, wurde ein Kind gemacht, das zum Beispiel sehr triebhaft ist, asozial, halt- und willensschwach. Also mit solchen Zuschreibungen wurde das Kind diagnostiziert. Also es wurde eigentlich aus einem pubertären Verhalten, sagen wir mal so, ein Kind dargestellt, das wirklich ja, zutiefst normativ beschrieben worden ist, das aber auch vielleicht gar nicht der Wirklichkeit entsprochen hat, so wie das Kind eben sich verhalten hat. Und durch diese Zuschreibungen, das hat sich immer mehr aufgebaut und aufgebaut, und die Fürsorge hat darauf zugegriffen, auf diese Gutachten, und hat durch das auch dieses Eingreifen legitimiert, die Unterbringung in einem Heim oder die Unterbringung dann doch immer von einer geschlossenen Anstalt. Und diese Diagnostik zeigt sich eben durch diesen gesamten Mündelakt von dem Kind. Und die Jutmann war auf jeden Fall diejenige, die es angestoßen hat, weil ihre Diagnosebögen waren meistens die zweite Seite in diesem Mündelakt drinnen. Und das, was die Jutmann in ihrer Machtposition einfach auch geschrieben hat, hat sich durch diesen Akt durchgezogen und hat dann schlussendlich dazu geführt, was mit diesem Kind passiert ist. Ja,
ja, vielleicht noch ergänzend, fand ich sehr interessant und auch zum Teil sehr, sehr fatal, was wir erst überhaupt nicht verstanden haben, dass zum Beispiel diese Interventionen immer schärfer sozusagen werden müssten aufgrund dieser Diagnose, aber letzten Endes in solchen Gutachten von Jutmann und anderen es zu einer Kehrtwende kam am Ende, nämlich die sollen in ein Heim wieder zurück. Das heißt also, da ist eine Riesendiagnose aufgebaut worden, dieses Kind war eigentlich ein Monster. Und am Ende hieß es dann, ach, es wäre vielleicht doch nicht schlecht, wenn das Kind da in ein Heim käme. Was soll das darstellen? Es geht im Grunde genommen um eine Machtdemonstration von einer heilpädagogischen Kompetenz gegenüber dem Pädagogischen. Und das Pädagogische muss sich am Ende dann wieder im Heim um das Kind kümmern.
Und das waren meist Einrichtungen außerhalb Salzburgs, wie die Sozialpädagogin Birgit Bütow beschreibt. In Salzburg gab es kein öffentliches Landeserziehungsheim. Schwer erziehbare Mädchen kamen in die vom Orden der Schwestern vom Guten Hirten geführte Erziehungsanstalt St. Josef in der Stadt Salzburg. Auch das übrigens ein Schattenort, wie von den Historikern Hoffmann, Bauer und Kubek 2013 erforscht werden konnte. Für einen Großteil der Mädchen war die Zeit dort belastend. Ehemalige Schülerinnen berichteten von Demütigungen und einer restriktiven Atmosphäre. Der Großteil der Kinder und Jugendliche kam aber überwiegend in Heime nach Bayern, Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich, aber auch nach Vorarlberg oder Wien. Man hat versucht, die Betten zu füllen, damit die Finanzen gesichert waren. Sobald die Kinder erst einmal in dem System der Fürsorge waren, gab es oft kein Zurück mehr. Es gab auch viele Fluchtversuche der Kinder aus den Heimen.
Eben diese Kinder bleiben halt dann in diesem System gefangen. Also es gibt keine Möglichkeit, dass das Kind da wieder rauskommt. Die Eltern haben meistens keinen Zugriff auf das Kind, beziehungsweise der Kontakt eingestellt. Ab und zu kommen die Kinder dann schon auch wieder raus, aber bei den meisten Fällen ist es so, dass die Kinder wirklich in diesem System verbleiben, bis sie volljährig sind oder nicht erziehungsfähig sozusagen sind, mit diesem Stempel entlassen werden.
In der historischen Forschung der Heime in Salzburg von Hoffmann, Bauer und Kubek gehen Berichte über seelische und körperliche Gewalt im System Jutmann hervor. Die Forschenden haben mit mehreren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, ehemaligen Heimkindern und Fürsorgerinnen gesprochen. Es muss ja auch erwähnt werden, dass nicht alle nur schlechte Erfahrungen gemacht haben. Manche berichten selbstverständlich auch von guten Erinnerungen an ihre Zeit mit Jutmann. Es ergibt sich ein vielschichtiges Bild, aber, so das Urteil der Historiker, dass der Umgang Jutmanns mit den ihr anvertrauten jungen Menschen auch nach den Maßstäben der damaligen Zeit rigide, wenig einfühlsam und herabwürdigend war. Ehemalige Fürsorgerinnen hätten zum Beispiel versucht, Kinder vor Jutmann zu schützen, damit diese erst gar nicht zu ihr mussten. Es wurden therapeutische Watschen von Jutmann verteilt. Eine Betroffene berichtet, dass sie von der Medizinerin persönlich auch geschlagen worden sei, nachdem ihr zu Unrecht Diebstahl vorgeworfen worden ist. Jutmann beschreibt sie als sehr böse. Sie war eine Hex. Und ich habe auch immer von einer Hexe geträumt. Ich habe immer Albträume gehabt als Kind. Die Hexe. Und sie läuft mir nach. Und ich komme nicht weiter. In einem Artikel in den Salzburger Nachrichten vom 23. Dezember 1961 wird Jutmann mit folgendem Satz zitiert, der einiges über ihre Anschauung offenbart. Die Aufgabe der Heilpädagogik ist es nicht nur, bestehende Schäden zu beheben, sondern Schäden überhaupt zu verhüten. Weiter sagt sie aber auch, dass Kinder und Jugendliche so gesehen werden müssen, wie sie wirklich sind, dass sie deshalb keinesfalls dümmer oder schlechter seien. Und man begleite den Weg der Kinder so lange, bis sie fest im Leben stünden. Ist diese Aufgabe, die sich die Männer und Frauen verschrieben haben, nicht beglückend, heißt es abschließend in dem Bericht über die Arbeit in der Kinder- und Jugendfürsorge. Dieser Bericht ist übrigens in der Weihnachtsausgabe der Salzburger Nachrichten erschienen. Die Kinder so zu sehen, wie sie wirklich sind, kommt vermutlich auch auf die Perspektive an. Denn in einem Gutachten schrieb Jutmann über ein Kind, er gibt sich so, wie er ist und leider auch noch lange bleiben wird. Tatsächlich bezeichnet der Nachfolger von Ingeborg Jutmann, Dr. Christian Gross, den Umgang Jutmanns mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als autoritär und schlimm. Sie wird andernorts auch als blockwartmäßig beschrieben. Doch warum konnte dieses System so erfolgreich sein, immerhin über 3 Jahrzehnte hinweg?
Also ich würde es jetzt sozusagen nochmal analytisch zusammenfassen, also was dieses System sozusagen ausgemacht hat. Also dieses Zusammenwirken von Politik, Heilpädagogik in Anführungsstrichen oder Heilpädagogik als Ding an sich und der Gesellschaft, die da ein Problem hat mit Kindern und Jugendlichen, die sogenannte Verhaltensauffälligkeiten haben und einem System der Kinder- und Jugendhilfe, was dringend eigentlich einer fachlichen Untersetzung, einer Forschung und Wissenschaftlichkeit bedürfte, was aber so nicht vorhanden war. Also insofern hat dieses System Jutmann gestützt von der Politik eine wichtige Funktion erfüllt, nämlich einen schwarzen Fleck sozusagen zu besetzen, wo die Gesellschaft sagen konnte, hier ist doch die Gesellschaft verantwortlich, die hat sich darum gekümmert und hier gibt es etwas, so eine Art Schatten, woran wir uns sozusagen in die Sonne setzen können und sagen, wir sind auf der richtigen Seite. Also wenn man jetzt von der Seite der Politik schaut, dann ist diese heilpädagogische Station, wie sie von Frau Jutmann ja lange Jahre geführt wurde, immer auch als Erfolgsmodell sozusagen präsentiert worden, dass hier Jugendhilfe oder Fürsorge effektiv organisiert werden könne und man damit Kosten sparen könne. Interessanterweise gab es intern 1955 eine Kommission, die bemerkte, dass da ziemlich viele Kosten sozusagen anfielen, die vorher nicht geplant wurden. Und da ist eine Kommission sozusagen eingesetzt worden, um dieses zu prüfen. Und das System Jutmann hat das aber sehr gut verstanden, auch mit Hilfe der Politik, genau diese Kosten, diese höheren Kosten und diese ansteigenden Kosten immer wieder zu legitimieren und quasi etwas darzustellen, was letzten Endes nicht effektiv ist, sondern gekostet hat. Also man hat dieses System quasi wie so eine große Blase kommen lassen, verkauft als das Modell, und am Ende hat keiner gesagt, der Kaiser ist nackt, sondern des Kaisers neue Kleider sind wunderbar, es funktioniert. Also sie konnten sich immer wieder auch durchsetzen gegenüber jeglichen Kritiken. Es ging bis in die 80er Jahre, also bis zum Tod von Asperger und Co.
Und es ist ja in ganz Österreich, ist ja das nicht kritisiert worden. Es war ja eben die Novak Vogel in Innsbruck, es war der Wurst in Klagenfurt, und man weiß auch, dass zur damaligen Zeit sich immer wieder auch Familien gemeldet haben, dass da scheinbar nicht alles so rosig ist in diesen Institutionen, und dennoch wurde aber von der Politik auch nicht eingeschritten. Also da merkt man, glaube ich, auch, wie stark dieses System funktioniert hat.
Tatsächlich finden sich noch mehrere Berichte im Archiv der Salzburger Nachrichten über Ingeborg Jutmann. Im Jahr 1977 wird ihr der Titel Medizinalrat verliehen. Im Februar 1985 das silberne Ehrenzeichen des Landes Salzburg für außerordentliche Verdienste. Im selben Jahr verstirbt Jutmann im Alter von 63 Jahren. Ihr Nachfolger, Dr. Christian Groß, übernimmt in Taxham die Leitung der Station. Um mehr über das Ende des Systems Jutmanns zu erfahren, habe ich beim jetzigen Leiter Dr. Georg Weiß für ein Gespräch angefragt. Er hat mir eine Stellungnahme zu meinen Fragen per E-Mail geschickt. Ich zitiere nun daraus. Mein Vorgänger im Amt, Dr. Groß, hat als unmittelbarer Nachfolger von Frau Dr. Jutmann ganz wesentlich die Arbeit am Institut für Heilpädagogik verändert. Er hat eine ganz andere Haltung eingenommen und dafür gesorgt, dass die Kinder viel weniger rigide geführt wurden und mehr zu Hause sind, jedes Wochenende und auch unter der Woche regelmäßig Kontakt mit den Eltern haben. Den Kontakt mit zu Hause habe ich inzwischen noch weiter ausgedehnt. Groß hat die Behandlungsmethoden modernisiert und war immer wieder bereit, Neues zu versuchen. Es wird heute darauf geachtet, einen wertschätzenden Umgang zu pflegen. Eine Fremdunterbringung wird von uns nur noch selten empfohlen. Die Kinder werden nur auf Wunsch der Eltern bei uns aufgenommen. Leider gibt es viel zu lange Wartezeiten. Wir würden gerne mehr für unsere Klienten tun, denn der Bedarf ist größer als das, was wir leisten können. Zum Schluss muss festgehalten werden, dass man das System Jutmann nicht nur als dunkles Kapitel der Geschichte ins Archiv packen kann. Aufarbeitung ist hier bereits zu einem großen Teil geleistet. Auf Forschungslücken machen die Wissenschaftlerinnen aber in den Gesprächen immer wieder aufmerksam. Und auch das Bewusstsein in der breiten Gesellschaft ist oft nicht vorhanden. Gerade erst heuer, im Jahr 2023, ist der jahrzehntelange Missbrauch in der ehemaligen Taubstummenanstalt in der Stadt Salzburg, also der heutigen Josef-Real-Schule, bekannt geworden. Die SN haben berichtet. Auch dort konnte ein System der Gewalt und Herabwürdigung jahrelang bestehen. Dieses Kapitel soll von der Uni Salzburg und dem Fachbereich für Erziehungswissenschaften nun aufgearbeitet werden. Die Sozialpädagogin Birgit Büthow ist auch hier im Projektteam. Dazu, wie so etwas wie das System Jutmann bis heute nachwirkt, antwortet sie Folgendes.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie so Zug um Zug nach wie vor immer noch Betroffene sich zu Wort melden und erinnern und reklamieren, was sie an gebrochenen Biografien erlebt haben. So, und das zeigt ja sehr deutlich, dass es immer noch kein Klima gibt, über diese Erfahrungen, die nur ein paar Jahre zurückliegen, zu sprechen. Das ist das Gedächtnis, was noch lebt, was auch kritisch hoffentlich mehr Stimmen gewinnt, weil es braucht sozusagen eine kritische Aufarbeitung genau dieser Erfahrungen, um die Erfahrung nicht zu wiederholen. Das ist das eine. Und das andere ist, nach wie vor ist Sozialpädagogik als der Bereich, in dem wir ja fleißig schon seit einigen Jahren hier tätig sind und versuchen, das wissenschaftlich zu bearbeiten, dass dieser Bereich noch nicht in dem, in dem Niveau ist, was eine moderne Kinder- und Jugendhilfe auch anbetrifft. Da sind noch viele Herausforderungen, sagen wir es mal so.
Ich danke allen Hörerinnen und Hörern für das Interesse. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen auch Sie Schattenorte in Salzburg, die es zu beleuchten gilt, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Wir sammeln gerade fleißig Ideen für die neue Staffel und freuen uns auf weitere Anregungen. Alle bisher erschienenen Folgen der Schattenorte, vom Mythos Untersberg bis zu den Hexenprozessen in der frühen Neuzeit oder den NS-Willen im Salzkammergut, gibt es zum Nachhören auf www.sn.at/podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren bzw. uns folgen und den Podcast auch bewerten. Wie eingangs erwähnt, werden wir weitere Folgen in den kommenden Monaten veröffentlichen und wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Bis bald!
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.